Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Mit seiner Band Extra Breit prägte Kai Hawaii die deutschsprachige Rockmusik der frühen 80er Jahre. Die Hitsingles Hurra Hurra, die Schule brennt oder Polizisten waren nicht nur witzig, die waren auch außerordentlich provokativ. Der inzwischen 62-jährige Sänger und Texter ist aber auch Fernsehautor, Cartoonzeichner und Schriftsteller. 2007 hat er seine Autobiografie Hart wie Marmelade geschrieben und vor wenigen Tagen erschien jetzt sein erster Roman, der rund 570 Seiten starke Thriller Rubicon. Darin erzählt Hawaii die Geschichte eines Bundeswehrsoldaten, der nach Einsätzen in Afghanistan als Scharfschütze keinen Anschluss mehr ans Zivilistenleben findet. Schließlich wird er Handlanger der Mafia. Kai Hawaii ist uns jetzt aus Hamburg zugeschaltet. Willkommen zum Corso-Gespräch.
Hallo.
Ganz provokante, platte Frage vorneweg. Haben Sie gedient?
Nein, ich war Kriegsdienstverweigerer und habe Zivildienst gemacht, auch aus Überzeugung. Aber ja, ich weiß, worauf die Frage hinausläuft, weil wieso interessiere ich mich plötzlich für Soldaten und für deren Befindlichkeiten?
Zumal Sie ja später auch oder auch nach eigenen Angaben eher der Sponti-Szene angehört haben, aus dem Punk kommen, wo man ja jede Form von Staatsgewalt erstmal skeptisch sieht.
Ja, im Prinzip war das so. Es ist natürlich so, ich muss sagen, es hat auch vielleicht einen autobiografischen Hintergrund insofern, als dass in meiner Familie, also mein Vater war im Zweiten Weltkrieg, mein Großvater im Ersten und im Zweiten Weltkrieg und es wurde zu Hause eigentlich nie darüber geredet und mich hat schon begonnen irgendwann zu interessieren, wie Soldaten ticken in extremen Situationen, was sie traumatisiert, was sie terrorisiert, was sie motiviert und ich habe diesen Einsatz in Afghanistan immer ziemlich genau beobachtet und mich gefragt, wie es den Jungs da geht, die ja doch im Namen unserer gewählten Regierung darunter geschickt wurden und so habe ich angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen.
Und Sie tun das sehr detailgenau, wie Sie den Alltag und auch das Werkzeug der Soldaten beschreiben. Also wir lernen was über die ganzen gepanzerten Einsatzfahrzeuge, Dingo, Marder, wie die alle heißen. Und auch Schusswaffen, woran sich ein G22 vom G82 unterscheidet. Wie haben Sie das alles recherchiert?
Ja, also meine Hauptfigur ist ja immer Scharfschütze, deswegen muss ich auch möglichst viel über dieses Handwerk wissen. Und die wichtigste Quelle waren lange Gespräche mit Veteranen, die da unten waren. Und das war eben auch mit einem Scharfschützen, der mir sehr detailliert erklärt hat, die Abläufe. Natürlich auch drumherum noch recherchiert, aber gerade diese Gespräche waren sehr wichtig für mich, auch für den psychologischen Hintergrund. Waren sehr erhellend und zum Teil auch sehr erschütternd.
Was war daran so erschütternd?
Ja, einer der Kollegen hat mir erzählt, wie bei einem Selbstmordattentat ein Kamerad von ihm ein paar Meter entfernt in die Luft gesprengt wurde. Er ist nicht verletzt worden, aber das sind natürlich Erlebnisse, die sehr tief sitzen. Er hat das persönlich ganz gut verpackt, ist jetzt bei der Feuerwehr, führt ein ganz normales Leben. Es gibt andere, bei denen das anders ist, die ich auch kennengelernt habe, die noch Jahre danach schwer mit ihren Erlebnissen zu kämpfen hatten und auch noch in psychologischer Behandlung waren.
Wie hat sich denn Ihre Haltung verändert zu diesem Afghanistan-Einsatz, der ja von 2002 bis 2014, der, wenn ich es richtig sehe, glaube ich, längste und personalstärkste Auslandseinsatz der Bundeswehr gewesen ist?
Ja, ich habe diesen Einsatz immer mit großer Skepsis betrachtet, weil, wie sich herausgestellt hat, diese Art von Nation Building, wo da auch die Bundeswehr beihelfen sollte, also quasi einem solchen Land, was in vielerlei Hinsicht ganz anders tickt, also eine Demokratie westlichen Zuschnitts überzustülpen. Das hat ja auch nicht geklappt. Das ganze Land ist korrupt, der Bürgerkrieg steht in hellen Flammen und dieser ganze Einsatz war, man muss das ganz klar sagen, umsonst. Sicherlich gibt es gewisse Loyalitäten, die man auch erfüllen muss. Man kann sich nicht aus allem raushalten, wenn man in einem westlichen Bündnis ist. Aber es war ein sehr verhängnisvoller, unglückseliger Einsatz.
Aber hat sich da bei Ihnen was verändert, als Sie sich dann jetzt auch mit den Soldaten selber beschäftigt haben?
Ja, das kann ich sagen. Ich hab jetzt viel mehr Einblick und auch viel mehr Verständnis und Zugang zu ihren Motiven. Und die Jungs, die ich kennengelernt habe, sind da runtergegangen, natürlich, weil man ihnen gesagt hat und sie waren davon überzeugt, sie tun da was Gutes. Sie versuchen halt den Aufbau der Demokratie da voranzutreiben, wollten die Bevölkerung vor dem Terror der Taliban schützen, haben Bombenräumkommandos, haben Schulen gebaut, die dann oft wieder zerstört wurden kurz danach. Also sie hatten eigentlich eine durchaus eine gute Mission da unten. Und so haben sie das gesehen. Und dann sind sie hingekommen und haben gemerkt, sie sind vollkommen unerwünscht. Und nicht nur das, sie werden attackiert.
Aber gibt es nicht auch welche, die auch das schildern? Also gibt es nicht auch das Motiv der Abenteuerlust oder auch dann fast schon diesen Thrill, diesen Reiz, wenn man tatsächlich im Feuer steht? Auch das scheint es zu geben.
Das spielt eine Rolle und ich habe auch versucht, das zu schildern. Das ist auch eine Wahrheit, dass Soldaten, gerade Elite-Soldaten wie Fallschirmjäger oder Scharfschützen, die eben für den Kampfeinsatz ausgebildet sind, natürlich auch das Gefühl haben, dass sie da nicht nur etwas Richtiges tun, sondern vor allem etwas Gefährliches. Und es ist in der Tat so, dass das ein Thrill ist und dass diese Extremsituationen, in denen alle Sinne also aufrauschen bis zum Anschlag, dass es auch etwas Rauschhaftes hat und dass es auch einen gewissen Suchtfaktor hat. Auch das ist die Wahrheit.
Gibt es da eine Gemeinsamkeit zwischen Kai Hawai und seinem traurigen Helden in diesem Roman, Der Rausch des Risikos? Denn ich sag mal so, ihre Biografie, soweit sie bekannt ist, ist jetzt auch durchaus nicht arm an Extremen.
Ja, das stimmt natürlich. Ich war auf meine Art, auf eine ganz andere Art, war ich auch immer mal so ein Gefahrensucher. Ja, ich habe also eigentlich auch kein Risiko gescheut. Um ja, mir neue Kicks zu verschaffen, neue Erlebnisse zu verschaffen, ist natürlich alles eine ganze Weile her, hat vor 30 Jahren dann in die Drogensucht geführt. Es war auch auf seine Art ein Spiel mit dem Feuer. Ich will es nicht unbedingt vergleichen mit dem Einsatz im Krieg, aber naja, ich sag mal, Rausch ist Rausch und Sucht ist Sucht, ne? Die gibt es auf vielerlei Arten.
572 Seiten ist dieser Roman stark, eine unglaubliche Fleißarbeit, gerade wenn man die ganzen Details sich mal genauer anschaut, die Sie beschreiben. Wenn der Romanautor Kai Hawai von heute dem jungen Extrabreit-Songtexter Kai Hawai mal so über die Schulter schauen könnte, was würde der dem wohl für einen Rat geben?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde ihm vielleicht raten, hau mal nicht so auf den Putz. Also, kommt doch an, in welcher Phase. Also, wenn ich den jungen, sehr erfolgreichen Rocksänger sehe, ja, dem würde ich sagen, hau mal nicht so auf den Putz, wenn du wüsstest, was dir doch alles blüht.
Ich meinte eher so vom Schreiben.
Ja, kann ich eigentlich nicht, denn die Art und Weise, wie ich geschrieben habe damals, lässt sich, behaupte ich jetzt einfach mal, gar nicht optimieren. Es war eine sehr intensive Zeit, wo alles also wirklich sehr spontan oft rausgeflossen ist. Da hat man sich also so regelrecht verströmt halt mit allen Themen, die einem auf der Seele lagen. Das Schreiben war damals leicht. Heute ist es für mich schwieriger geworden, Songtexte zu schreiben.
Aber das Schreiben eines langen Romans fällt ihm offenbar umso leichter. Rubicon, der erste Thriller von Kai Hawai, ist erschienen bei Rütten und Löhnen. Heute im Corso-Gespräch. Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank und tschüss.